Die ruhigen Studio-Logos fahren über die Leinwand und genau da kriegt der Mensch hinter uns nochmal einen kleinen Hustenanfall und wir denken uns, ah. Herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, alles klar?
Moin. Ja, und wie geht's dir? Heute war das Moin wie so eine Schiffshupe.
Oder wie Paddington, der Bär, der sich vorstellt.
Ja, Dominik, was gibt's denn da zu erzählen, Großes?
Wir skippen gleich den Smalltalk. Ich hab's getan, Leute. Ich habe den Running Gag dieses Podcasts fast ausgehebelt, denn noch muss ich's ja vollenden. Aber ich habe gestern Paddington geguckt.
Paddington 1.
Ach, boy, oh boy. Der macht Spaß, oder?
Ja, das ist super, ne? Habe ich doch gesagt.
Ja, hast du
das halt so nicht beliebt. Das ist verrückt.
Ich hab's nicht believed.
Sagt du hast das. Es nicht believed.
Sagt man das so in deinem Alter?
Du hast nicht dran geglaubt, Dominik. Simba.
Die Macht.
Vergiss niemals, wer du warst, Dominik.
Wow. Wir haben vorhin schon ein bisschen Stimmen nachgemacht, Leute. Deswegen sind wir so goofy.
Mufasa. Eine Stimme, die wir dieses Jahr sicherlich nochmal im Kino auch hören werden.
Was für eine Überleitung.
Ja. Aber jetzt erzähl mal.
Jetzt bleiben wir kurz bei Paddington. Wir schaffen es keine 5 Sekunden, hier bei einem Thema zu bleiben. Wir sind goofy, Leute. Paddington, wunderschön. Einfach nur cute. Ich habe tatsächlich meine Review auf Letterboxd einfach nur mit dem Satz gestartet. So macht man einen, in Anführungszeichen, Kinderfilm. Natürlich Kinderfilm in Anführungszeichen, weil der Film ist ja für alle wunderschön. Und bei vielen Kinderfilmen oder Familienfilmen hat man ja dann auch manchmal das Gefühl, dass vor allem die Erwachsenen so eine sehr emotionale Seite mitnehmen, während die Kids oft nur denken, ach süß, der Bär. Weißt du, es war auch so, bei Alles steht Kopf ist es so ein Ding. Da vor allem so wegen diesem ganzen philosophischen Kram dahinter, dass die Kids finden es halt einfach lustig, dass da diese Charaktere sind und die sind in ihrem Kopf, lustig, lustig, lustig. Und die Erwachsenen hocken da und heulen.
Ja, aber das ist ja immer so, ne? Auch bei Wall-E.
Voll. Also und ich finde das so schön und ich habe den gestern mit einer Freundin geguckt und wir waren beide einfach so richtig so eingekuschelt von diesem Film. Also der macht einfach alles, was er macht, richtig. So der geht auch genau seine wunderschönen 90 Minuten, der ist zielstrebig, habe ich auch drüber geschrieben, dass der auch nicht, weißt du, der macht auch kein unnötiges Fass auf, nur weil er einen cuten Hauptcharakter hat und lässt den dann 5-mal durch so belanglose Szenen rutschen, weil ich finde, das ist oft so ein Problem bei so süßen Kinderfilmen, dass man dann nutzt man die Niedlichkeit aus des Hauptcharakters und jagt den erstmal durch so ein paar Sidequests, die aber irgendwie niemanden jucken. Dann, was der Film vor allem so richtig macht, darüber habe ich dann auch gestern mit der Person gesprochen, mit dem ich ihn geguckt habe, die Art, wie dieses Drehbuch geschrieben ist, wie klar das am Anfang macht, wer in der Familie wer ist, ohne dabei so on the nose zu sein. Also wir haben danach gedacht, krass, das hat ja wirklich nur 3 Minuten gedauert und du wusstest ganz genau, dass der Papa halt so ein bisschen zu eingefahren ist, zu seriös sein will und nicht mehr so richtig Spaß macht, dass die Mutter so ein bisschen so eine total all over the place, bisschen fahrig, aber total liebenswürdig und will irgendwie die Kids wieder zu mehr Abenteuer kriegen und auch ihren Mann nochmal ein bisschen pushen. Der eine Sohn, der will halt unbedingt wieder was erleben und hat ja durch seinen kleinen Unfall, ist er jetzt ja darauf getrimmt worden, nur noch ganz, ganz sichere Dinge zu machen. Und die Tochter, die ist halt gerade in ihrer Phase, wo ihr alles irgendwie ein bisschen peinlich ist und sie würde so gern nicht so auffallen durch ihre Familie und beschwert sich immer, dass sie ihren neuen Love Interest nicht nach Hause bringen kann, weil ihre Familie ein bisschen peinlich ist. Und das hast du kapiert nach 3 Minuten.
An der Paddington Station, wo der kleine Bär auf seinem Koffer sitzt.
Ne? Genau, oder spätestens dann zu Hause, als sie ihn dann mit nach Hause nehmen und er dann im Badezimmer seinen lustigen Stunt hat. Und ich finde das so wholesome und es hat einfach so eine. Und das ist schwierig. Also das nimmt man auf die leichte Schulter, weil es ist ja ein Familienfilm. Aber wie viele Filme siehst du, wo dieses Writing nicht funktioniert? Also wo man das Gefühl hat, das Drehbuch musste jetzt unbedingt nochmal 10-mal erklären, wer hier der Komplizierte ist und wer hier, werden irgendwelche Klischees abgefahren, die zickige Tochter, der übermütige Sohn, keine Ahnung. Und hier ist das alles so richtig wholesome und du bist einfach nach 5 Minuten drin in dieser Family. Und das ist natürlich auch wunderschön gespielt. Sally Hawkins als Mama, ich liebe
Sally Hawkins ist verdammt großartig.
Es ist so schön und ich denke mir so, ach jö. Ich meine, ich liebe meine Mutter, aber ich denke mir so, also diese Person als Mutter zu haben,
Sally Hawkins
ist nicht toll.
Spielt diese Frau so gut. Also die ganze Familie ist so herzlich gespielt. Auch hier die Schauspielerin von Molly Weasley aus Harry Potter, die Haushälterin noch spielt.
Ja.
Und auch so eine du hast halt auch, wir haben halt noch diese Assoziation, dass Molly Weasley halt einfach dieses absolut liebenswerte Charakter ist. Und dann siehst du diese Frau und du weißt, ja, man, sie spielt einfach die richtige Rolle, weil sie ist halt einfach gecastet dafür.
Ja. Und Nicole Kidman als völlig überzogene Bösewichtin, das funktioniert dann auch so gut. Also, weil sie ist der einzige Charakter, der eben völlig unrealistisch geschrieben ist.
Ja.
Und das passt dann halt so herrlich rein, weil das
und
ist.
Das ist in der Geschichte, wo ein fucking Bär zu einer Familie nach Hause kommt.
Genau, genau. Ist sie ist der unrealistische Faktor. Ja. Was für eine schöne Sache, dass du hast eine unglaublich wholesome geschriebene Familie, die super funktioniert, wo die Charaktere so liebenswert sind. Du hast diesen Bär, der sich so nahtlos einfügt, also wo du wirklich, das ist alles so authentisch gemacht, auch nochmal beim Look, kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Und dann hast du eben den Bösewicht und der springt so krass raus, wo alle sagen, ja witzig, weil so ist ja niemand. Und was sendet das denn für eine tolle Botschaft? Also dass diese völlig überzogene Böse so lächerlich daherkommt in diesem Film.
Ja.
Während eben die Leute, die Gutes tun, natürlich auch ihre Schwächen haben, aber die werden halt als wholesome, als real, als believable, wie du jetzt sagen könntest, geschrieben. Und das finde ich einfach so eine schöne Entscheidung. Und jetzt mal das ganze technische Trara beiseite. Es ist halt einfach niedlich, es ist herzerwärmend. Die Story, ich meine klar, die Story erfindet jetzt vielleicht das Rad auch nicht neu, der Familienfilm-Erzählkunst. Aber was dieser Film macht, alles, was er anpackt, macht er einfach gut und richtig. Und es funktioniert von vorne bis hinten. Du bist unterhalten, du bist herzerwärmt.
Ich finde auch, London ist ein eigener Charakter in dem Film.
Mhm, absolut.
Also diese Montage, wo sie am Anfang mit dem Taxi zurückfahren, da merkt man schon so, die fahren da so die einzelnen Sightseeing-Orte und so ab, aber es ist so schön irgendwie gemacht. Auch diese Szene, wo sie um die Kurve beim Piccadilly fahren und innen drin sitzt der Creator of Paddington, der alte Mann, dem er so zuwinkt.
Mhm.
Boah, der hittet, finde ich.
Der hittet.
Ja. Eine ganz kleine Szene, so eine Sekunde, so in den ersten 5 bis 10 Minuten so. Das ist ja schon nach dem Intro noch in Peru.
Mhm.
Und dann zieht der Film so auf. Klar, diese Straße ist so surreal. Ne? Gibt es ja auch in echt, aber ich meine, es ist halt so surreal, dass sie dort diese Wohnung haben und dann dieser überspitzte Nachbar und so.
Ja.
Aber ich finde den auch der Hammer.
Das ist vielleicht so ein bisschen die Kunst, dass der Film es da richtig macht, welche Charakter Eigenschaften halt einfach realistisch und süß und wholesome sind und welche dann überspitzt werden. Und dass diese Harmonie so gut funktioniert. Eben der Nachbar ist auch komplett drüber, aber das braucht es dann halt auch. Und er ist ja dann aber auch nur der Nachbar und er hat halt 2, 3 Szenen so. Aber dass sie nicht diesen Fehler machen, den ja durchaus Kids-Filme auch manchmal machen, dass dann die Mutter überzogen wäre oder der Vater zu, dass das alles zu plakativ wäre. Und das macht er eben nicht, sondern die sind einfach eine echte Familie. Natürlich ein bisschen simplified für 90-minütigen Familienfilm. Aber es ist so sweet. Und dadurch bist du halt drin. Dadurch sagst du an keiner Stelle so, oh, das war mir jetzt zu einfach, das war mir zu kinderfilmmäßig. Sondern das nimmt dich einfach mit und dann sagst du, okay, das will ich jetzt auch alles haben. Und ja, einfach ein Traum. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt deinem zweiten, also ich habe jetzt von dir ja auch wieder sehr viel großes Lob für den zweiten Film gehört und ich kann es mir irgendwie auch vorstellen, dass sie da noch mal ein bisschen einen draufsetzen.
Ich habe gesehen, du hast das CGI auch gelobt.
Ja, und das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Warte
noch ganz kurz. Ich möchte aber noch wissen, warum du nur 4 von 5 gegeben hast.
Ja, ist vielleicht ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, ich gehe ja immer so, ich mache erst meine 100er-Skala.
Ja.
Und daraus leite ich dann ab, wie viele Sterne das sind. Also ist ja logisch, 95 bis 100 wären 5 Sterne. Dann im 90er-Bereich abgerundet oder aufgerundet sind 4,5 und so weiter.
Ja, ja.
Und letztendlich habe ich mir halt überlegt, ich meine, das ist natürlich auch immer ein bisschen random und ein bisschen nach Gefühl, aber ich erhoffe mir von dieser 100er-Skala halt mehr Differenzierung, weil ich sehe ja sehr viele Filme und will das dann halt wirklich so genau auf eine Zahl bringen und bin dann halt irgendwie bei 83 von 100 gelandet, was ja dann noch knapp auf 80 abgerundet wird, also auf 4 Sterne.
Ja, und was wäre aber so, also was würdest du dir jetzt für den zweiten Teil denn noch erhoffen?
Naja, ich denke mir halt für einen Film, den ich dann noch krasser bewerte, ich meine 83 ist ja schon super, also alles über 80 ist absolut empfehlenswert und würde ich immer Leuten sagen, guck dir das an. Am Ende des Tages ist es dann vielleicht auch nicht ganz fair, weil ich jetzt einem Familienfilm, also dass ich jetzt einem Familienfilm eine über 90 gebe, ist dann halt auch einfach mein persönlicher Geschmack. Weil,
ja, aber das ist ja immer.
Genau, ist ja sowieso immer. Und dann sind es halt andere Filme, die für mich nochmal in diese krassere Sphäre stoßen. Kommen wir ja später auch noch dazu, dass das ein Film neulich wieder geschafft hat. Und ich denke mir so, ja, ich habe den jetzt ja sehr gelobt für das, was er alles richtig macht. Ich glaube, damit ich ihn noch höher bewertet hätte, hätte halt noch ein bisschen mehr outside the box gehen müssen. Mhm. Oder noch krassere. Du hast mir jetzt ja auch schon ein bisschen geteased, dass dieser Paddington 2 sich wirklich ein bisschen Wes Anderson-mäßig anfühlt.
Nicht nur ein bisschen. Also Paul King zeigt, was er kann im zweiten Teil.
Und ich habe mir beim ersten jetzt schon an manchen Stellen gedacht, oh, das fand ich jetzt einen coolen Shot. So, das war wirklich kreativ, das war ein tolles Bild. Und eben, damit ich jetzt noch weiter hochgehen würde mit meiner Wertung, bräuchte es einfach noch mehr. Es bräuchte halt einfach noch Sachen, die mich dann so total umhauen.
Also ich wette, du gibst eine 4,5 oder eine 5 beim zweiten.
Das kann ich mir vorstellen.
Darauf würde ich jetzt wetten.
Ja. Weißt du, damals, als ich eben Alles steht Kopf gesehen habe, der für mich damals...
Der erste.
Genau, der erste. Ja. Der halt auf einem Kinderfilmniveau für mich dann bahnbrechend war. Einfach nur wegen der Story, gar nicht wegen dem Look. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich den dann so cool fand. Aber
der Look ist schon gut, ja.
Ist schon auch gut, aber eben dieses, einfach die Idee von Alles steht Kopf hat mich damals so umgehauen, dass das so ein Kinderfilm wäre, wo ich sage, okay, das ist ein 4,5 Sterne, fast schon 5-Sterne-Film.
Ja, okay.
So, weißt du? Oder ähnlich bei Soul zum Beispiel, weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, auch.
Auch ganz, ganz krass. So, das sind dann halt bahnbrechende Familienfilme, wo ich sage, da hat sich jemand mal was ganz anderes gedacht.
Also die typischen Pixar-Ideen. Ne?
Genau. Vielleicht ist es bei Paddington dann jetzt am Ende noch okay, es ist immer noch eine ganz niedliche Story und da ist dann halt so ein Bär und der kommt zu Menschen. Das ist jetzt erstmal nichts, wo ich sage, das ist bahnbrechend, aber es ist halt in dem, was er tut, so gut. Und deswegen würde ich immer sagen, guckt euch den an, richtig geil, würde ich sofort auf meine große Empfehlungsliste für, keine Ahnung, die 10 besten Familienfilme oder so, da würde ich den jetzt wahrscheinlich draufpacken. Und auch Weihnachtsfilme, ich finde, sowas macht halt Spaß an Weihnachten, obwohl es jetzt ja nicht an sich keine Weihnachtsstory ist, gar nicht.
Aber das macht halt trotzdem einfach diesen Vibe, ne?
Voll.
Aber der zweite Teil, also wenn du The Grand Budapest Hotel magst, dann sei mal gespannt. Farbgebung und manche Story-Elemente.
Bin sehr gespannt, ja. Das ist Paddington, Leute. Also, believe the hype, würde ich
sagen.
Paddington
the Bear.
Ja, Paddington the Bear.
Ja, believe the hype. Vor allem, jetzt kommt der dritte Teil. Darauf hypen wir uns mal nicht so, aber auf den zweiten.
Hm. Meinst du, hast du Angst vor dem dritten?
Ist, ja. Also, anderer Regisseur, teilweise anderer Cast.
Ja.
Ich finde es cool, dass Olivia Colman noch dazu kommt. Aber ich bin mal gespannt.
Okay. Thomas, dann bring uns doch jetzt mal in das Aktuelle dieser Folge. Wir haben zusammen einen Film geguckt, einen ganz neuen, der jetzt, wir nehmen wieder Freitagmorgen auf, gestern erst gestartet ist. Was haben wir denn gesehen?
Wir haben gestern Here gesehen von Robert Zemeckis, dem Meisterregisseur hinter Forrest Gump, Back to the Future, Castaway, dem Polarexpress und natürlich auch Flight oder A Christmas Carol. Und möchtest du uns ein bisschen einführen, worum es bei Here geht? Ich glaube, du hast da die bessere Wortwahl.
Oh, sehr gerne. Vielen Dank. In Here geht es um einen einzigen Ort. Das bedeutet auch, ich kann schon mal vorgreifen, es wird eine einzige Kameraperspektive hauptsächlich eingenommen. Und anstatt die Geschichte eben einfach zentralisiert auf irgendwie eine Person oder mehrere Personen zu setzen, ist der Charakter quasi der Ort. Der Ort hat sozusagen ein menschliches Gedächtnis, wenn man so will. Und da wird einfach immer wieder so durchgesäppt sozusagen durch die verschiedenen Jahrhunderte, Jahrtausende sogar, was an diesem Ort eben schon alles passiert ist. Was am Anfang natürlich nach einer kleinen witzigen Spielerei klingt, aber am Ende natürlich auch sehr große Gefühle auftut, weil eben an diesem Ort natürlich gelebt, geliebt, gestorben, getrauert, alles wurde. Und das ist eine sehr, sehr faszinierende Idee, die Robert Zemeckis da hat. Und Robert Zemeckis ist halt eh bekannt dafür, so ein Spieltyp zu sein, der gern, ja, vor allem mit dem Thema Zeit schon immer gern gespielt hat und auch mit dem Thema CGI und halt so einen besonderen Ort, eine besondere Kulisse für eine große Story zu haben, wie in Castaway zum Beispiel.
Ja.
Und da bohrt hier komplett rein. Also wir haben da natürlich schon Hauptcharaktere, gespielt von Tom Hanks und Robin Wright, was ja so ein bisschen die Forrest Gump Reunion ist. Und die beiden sind dann die Hauptcharaktere in dieser großen Zeitgeschichte, weil Tom Hanks Familie eben irgendwann da einzieht. Also Tom Hanks wird dann in diesem Haus geboren. Sein Charakter, nicht Tom Hanks natürlich. Ich finde es immer so geil. Ich finde es bei anderen FilmkritikerInnen immer so cringe.
Tom Hanks wird geboren.
Genau, wenn die dann einfach nur vom Schauspieler reden. Jetzt mache ich selber schon. Verdammt. Also Tom Hanks Charakter, Richard heißt der übrigens. Der wird natürlich in dem Haus geboren und wächst da auf, lernt irgendwann Robin Wrights Charakter kennen, dann heiraten die und dann geht es, ihr ganzes Leben spielt im Prinzip in diesem Haus, ob sie wollen oder nicht. Und zwischendrin wird immer wieder in eine andere Zeit ja, gewechselt und man sieht halt so kleine Ausschnitte, die dann aber auch durchaus emotionale Fässer aufmachen, sage ich mal. Und das ist Here.
Man muss sich das vorstellen, dass immer wieder mit Bildausschnitten sozusagen übergeleitet wird. Das heißt, im großen Bild werden dann Rechtecke aufgezogen, die schon vorweggreifen in eine andere Zeit. Und dann meistens füllt sich das Bild danach auch. Aber ich finde vor allem diese Collagen schön, wenn es irgendwie Richtung Weihnachten geht in dem Film und du dann zum Beispiel in dem Raum aus verschiedenen Zeiten durch die Collage verschiedene Sachen siehst, die an Weihnachten einfach zelebriert werden oder an Thanksgiving. Also da steht der Weihnachtsbaum aus dieser Zeit, in der Tom Hanks und Robin Wrights Charakter erlebt und der Sessel aus einer anderen Zeit zum Beispiel. Und das finde ich irgendwie schön, weil man hat so dieser Bezug zu diesem Raum, weil man sieht ja auch nur einen Teil des Wohnzimmers. Man sieht in keinen Gang, man sieht durch das Fenster hinaus auf ein altes Kolonialgebäude, in dem mal jemand Wichtiges gewohnt hat. Und man sieht so ein bisschen nach draußen, manchmal sind Leute draußen, da ist die Straße, es fahren mal Autos vorbei, in anderen Zeiten fahren die Kutschen vorbei oder spielen die Kinder. Man sieht aber nie, nicht einmal, diesen Gang nach draußen zum Beispiel. Ja. Und das ist, finde ich, eine gute Idee. Auch das, wie die Kamera da ist. Die ist ja nicht statisch in der Mitte des Raums, sondern sie hängt so oben links in der Ecke, so leicht nach unten geneigt, dass man immer so eine leichte Draufsicht hat. So als wäre man ein bisschen so, die Zuschauenden werden auf so eine Ebene gehoben, dass du so über den Charakteren stehst, weil du natürlich so ein bisschen so der auktoriale Erzähler bist. Du weißt halt das, was passiert. Und du hast so die Übersicht über alles, ne?
Ja, die Kamera ist so ein bisschen ausgerichtet wie so eine Sicherheitskamera, nur halt in schön.
Genau, manchmal weißt du auch schon mehr als die Charaktere. Also weil die Charaktere dann erst in den Raum treten müssen, wie bei einer Theaterbühne oder sowas, oder bei einem Kammerspiel.
Ja.
Und du bist schon im Raum und du hast schon was gesehen, was die Charaktere vielleicht nicht gesehen haben und so.
Ja.
Und damit wird gut gespielt.
Absolut, das Motiv finde ich tatsächlich sehr gut. Das mit dem, dass es manchmal so eine Theater-Ebene hat, weil die Schauspielerin reinlaufen.
Nicht nur manchmal, muss ich sagen.
Schon
ich finde
oft,
manchmal laufen Leute auch aus dem Bild raus und die Charaktere schauen zu den Charakteren und es bricht so fast die vierte Wand. Weißt du, was ich meine?
Ja,
es wird so fast zu dir geschaut und sogar weitererzählt. Und dann laufen die wieder rein und du merkst so, ja okay, ich bin halt nur die zuschauende Instanz und nicht Teil. Das finde ich, damit hat er richtig, richtig gut gespielt. Und ich finde, das muss im Drehbuch auch gut rübergekommen sein.
Ja. Da kommen wir vielleicht zum ersten großen Lob. Die Schauspielleistungen sind in der Hinsicht sehr faszinierend, weil das große Problem jetzt in dieser Kamera, in dieser Spielerei ist ja, die Kamera kann ja nicht so ganz nah ran und sie kann auch nicht irgendwie schön zwischen zwei Leuten die Close-Ups wechseln.
Ja, einfach gar keine Einstellungsgrößen werden gewechselt. Gar
richtig.
Du siehst auch ein bisschen weitwinklig, wie so 35 mm oder sowas, damit du den ganzen Raum halt siehst.
Und dadurch gibt es Szenen in diesem Film, wo natürlich dann einfach emotionale Sachen aufkommen. Und da wird es dann schwierig, weil du denkst ja, okay, du willst ja jetzt auch mitgenommen werden in diese menschlichen Stories. Und da denkst du, und da werden die sich selber bestimmt auch gedacht haben im Produktionsprozess, oh, da liegt ja jetzt natürlich unsere Schwäche. Und da kommt es dann natürlich darauf an, dass du SchauspielerInnen am Start hast, die richtig was können und die das trotzdem schaffen, durch diese Distanz, die ja irgendwie entsteht, dich ranzuholen und dich emotional da irgendwie reinzuziehen. Und das macht Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly als Tom Hanks Mutter und vor allem, ich finde, Paul Bettany hast du, glaube ich, auch hervorgehoben, direkt nachdem wir ihn gesehen haben. Der macht das so gut, als er spielt den Vater von Tom Hanks Charakter, der auch wirklich eine krasse Wandlung durchlebt. Am Anfang ist er dieser krasse. Die ziehen da eben irgendwann in den 60ern ein oder 50ern.
Ja.
Und er ist so ein krasser Militärdude, der gerade irgendwie aus dem Krieg kam und eine Verletzung am Ohr hat, weswegen er nicht gut hört. Und er ist so ganz stiff und am Anfang so super organisiert und dann muss er seinen Job annehmen und dann ist er halt irgendein Vertreter. Und dann geht's bergab, weil er fängt an, viel zu trinken und wird immer, ja, immer fahriger und auch immer unzuverlässiger. Irgendwann verliert er mal kurz seinen Job, so viel sei mal gespoilert. Und die Wandlung, die dieser Charakter durchmacht, bis dass er dann ein alter Mann wird, ist so toll gespielt und wirklich, wirklich glaubwürdig und eben in dieser begrenzten Möglichkeit, dass die Kamera nie so ganz nah dran ist und man nie die Chance hat, jetzt mal irgendwie nah ran an einen Gesichtsausdruck zu gehen, So gut gemacht. Das
ist auch eine schlaue Idee, sozusagen links vorne im Bild unter der Kamera diesen Tisch zu platzieren, wo er halt dann öfter mal hingeht, um sich da seinen Drink zu machen. Und er dann so nachdenklich schaut und du halt dort bist, bei ihm. Und natürlich ist dieses Bild auch immer erzählt durch Szenen, in der Tom Hanks Charakter halt älter wird. Mhm. Das heißt, man sieht ihn jung, man sieht ihn irgendwie mit als Jugendlicher und dann, wenn er so heranwachsend Mitte 20 ist. In den Zeiten siehst du halt auch immer, wie er seinen Vater wahrnimmt, was später nochmal wichtig wird, finde ich.
Ja.
Und ich finde vor allem besonders, wie viel dieser Film das Motiv des Glücklichwerdens aufgreift. Mhm. Also wie viele Faktoren dazu zählen, dass du dich akzeptierst fühlst. Also Leute wollen irgendwas machen, was vielleicht nicht das große Geld bringt, weil es einfach ihr Talent ist oder weil sie es lieben. Und ob es dann von der Familie akzeptiert wird, ist immer ein Problem irgendwie.
Ja.
Und die Leute werden glücklich, manche werden nicht glücklich. Manchmal schaffen es erst die Kinder, den Traum zu erfüllen. Manchmal schafft man auch nicht. Und damit wird extrem gut umgegangen, finde ich. Das ist so diese Kerbe, wo er reinschlagen will, wo er mich nicht immer abgeholt hat. Aber diese Kerbe gibt es, finde ich.
Ja. Ja. Ich glaube, ich bin jemand, der extrem empfänglich für diese Emotionalität dieser Zeit-Story ist, weil ich bin aufgewachsen in einem alten Bauernhof, der tatsächlich einer der ältesten in dieser Region ist. Also der Hof ist über 450 Jahre alt. Und immer, wenn ich da so ein bisschen sentimental werde und man sitzt irgendwie so abends in der alten Stube zusammen und das ist Weihnachten oder das ist irgendwie, du bist halt in so einer rührseligen Stimmung, dann habe ich mir schon auch oft gedacht, so boah, krass einfach. Und ich habe mir das genauso gedacht, was wurde in diesem Haus schon gelebt, gelacht, gesoffen,
gestorben.
Gegessen, gestorben, alles. Also weißt du, ich denke mir dann manchmal so, wie viele Leute haben hier in dieser Stube schon geknutscht?
Ja, aber
wie viele
genau
haben sich da vorne im Garten auch schon aufs Maul gehauen?
Ja.
Und diese irgendwas kriegt mich daran sehr. Also dass es so packend ist, wenn du denkst, du bist an einem Ort, der einfach schon sehr alt ist. Und damit kann natürlich irgendein neues Ding, wo du gerade stehst, wo du weißt, das hat noch nicht so viel Geschichte, kann da in der Hinsicht natürlich nicht mithalten.
Obwohl das auch was hat, finde ich.
Klar,
wenn du irgendwo,
bist halt der Erste.
Wenn du dir klar wirst, du bist gerade wo, wenn du genau diesem Ort vor einem halben Jahr gewesen wärst, wärst du in einer Mauer drin oder so.
Ja, ja.
Weißt du, kennst du das? Wenn irgendwas abgerissen wird und du läufst über so einen neuen Platz und du so, Alter, wenn ich jetzt vor einem Jahr hier stehen würde, wäre ich tot.
Klar.
Also was ich meine, also das, da bin ich einfach Beton. So. Und das aber halt, das hat auch was. Weil das ist was der Mensch, glaube ich, nur kann.
Ja.
Diese Vorstellungskraft zu haben, ist verrückt.
Schön eigentlich. Jedenfalls hat mich das dann schon manchmal sehr romantisch abgeholt, weil ich mir dachte, boah, krass. Und das macht der Film natürlich für alle Leute, die halt vielleicht in einem Haus wohnen, was auch schon sehr lange existiert oder wo man vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte weiß. Da wird man dann schon so, boah, krass einfach, weil mit dieser Emotion gespielt wird. So, man selber ist der Star seines eigenen Lebens und man ist die ganze Zeit bei sich selber und denkt, boah, was ich hier gerade alles erlebe.
Der Main Character.
Man ist der Main Character und dieser Film hilft ja dabei, ab und zu da wieder rauszuzoomen, zu sagen, naja gut, aber hier, was allein an diesem Ort, wo wir gerade sind, schon anderen Leuten passiert ist und wie das alles in so eine riesen Perspektive kommt von, wie connected man ja auch ist durch eben, es wurde gelacht, es wurde geliebt, es wurde gestorben. Hier ist den anderen ist auch schon Scheiße passiert und die anderen haben ja auch schon Liebe gemacht und also krasse Emotionen und das hat mich schon echt immer wieder gepackt. Muss man vielleicht ein bisschen ready für sein oder vielleicht gibt es Leute, die dahingehend jetzt nicht so romantisch ausgelegt sind. Das wäre, finde ich, so eine Qualität, die man vielleicht mitbringen muss, um diesen Film zu genießen. Aber dann geht er schon oft ans Herz.
Und er hat eine brutale Ästhetik, ne?
Das absolut.
Wolltest du das sagen?
Was wir noch vergessen hatten, ich finde es schon auch noch eine Erwähnung wert, dass er ja auch ein kleines Fass aufmacht, eben mit so Kulturgeschichte und dass er auch manchmal zurückgeht und man sieht, der Film erklärt ja nicht viel in diesen Rückblenden, man sieht ja einfach nur Leute und kann halt kombinieren, das sind jetzt irgendwie, das sitzt zur Zeit des Unabhängigkeitskriegs und da laufen jetzt Leute rum, die sehen halt aus wie Benjamin Franklin halt immer dargestellt wird, das sind jetzt solche Leute und dann geht's noch weiter zurück, einmal kommen kurz die Dinosaurier, das passiert auch direkt am Anfang, kann man auch mal kurz erwähnen, ist ganz witzig und immer wieder geht es auch zurück, wo man Menschen eines indigenen Volks sieht und das wird dann später, also am Anfang geht man, okay, machen sie das jetzt einfach nur random, um darzustellen, was hier alles schon abging oder hat es noch einen Sinn in der Story und
Brücke der kommt wird aber dann, geschlagen, ja.
Der kommt auf jeden Fall und das fand ich ein tolles kleines Detail, um da auch nicht irgendwie zu random zu sein. Nun du zum zum Look oder zur Ästhetik des Films.
Ja, ich finde, dass Robert Zemeckis irgendwie in 2024 einen Film schafft, der sich anfühlt, als würde bei den 90ern gemacht worden. Der hat so diesen, ich habe in meiner Review geschrieben, der hat diesen Look von Filmen, den uns die Generation vor uns weitergibt.
Ja.
Weißt du, so diese, das sind die Meisterwerke, hier ist Back to the Future 1, vor allem der zweite. Und zum Beispiel jetzt Forrest Gump auch, sind halt beides Zemeckis-Filme oder vielleicht auch die Goonies oder sowas von Spielberg. Die haben so diesen Vibe, den nur diese Filme haben.
Mhm.
Und ich glaube, das liegt natürlich dran, dass Zemeckis hier die Geschichte wählt zu einer Zeit, wo vor allem noch keine Digitalität herrscht. Es gibt auch Teile, die nach vorne greifen, ins Jetzt sozusagen, nach 2020 sogar.
Ja.
Aber die sind halt eher gering und du bist halt hauptsächlich in der Zeit zur Erfindung des Fernsehens. Dann gibt es irgendwie, dass die Leute, man sieht immer wieder, okay, jetzt haben sie noch das Wahlscheibentelefon. Jetzt haben sie das Telefon, wo du am Hörer wählst mit Kabel. Jetzt haben sie ein normales Kabeltelefon und dann wird es wireless. Du hast so ein bisschen diese, auch durch Technologie, so ein bisschen die Darstellung.
Ja.
Und es ist halt diese Ästhetik, die Zemeckis gut kann und die ich aber auch von ihm will. Also Voll. Ich glaube, ich möchte da dann nicht dieses hyperrealistische, futuristische sogar, sondern genau das. Dieses Goonies-Gefühl ist krass auszulösen, finde ich.
Auch in dieser, dass in dieser Ästhetik ja auch so dann die Easter Eggs liegen. Also dass dann natürlich die Tochter von den beiden Hauptcharakteren irgendwann in den 80ern halt in ihren Aerobic-Ding macht und das tatsächlich als es dann in die Zukunft, sprich in unser Jetzt geht, dass dann kurz Corona sogar aufgegriffen wird, weil sie dann in einer Szene tatsächlich Masken tragen, als jemand von draußen kommt.
Ja.
Was ja wirklich dann so ein kleines, also ein Easter Egg über was Schlimmes eigentlich, aber natürlich jetzt wieder in Bezug über diese ganze Zeit so, ach krass, ja, das ist ja im Vergleich dieser ganzen Chronologie halt so eine kleine, ein Mini-Detail, da wird ja dann nicht groß drauf eingegangen.
Ja,
das macht der Film öfter, das fand ich auch cool. Ja, das sind immer so kleine Sachen, die halt mal für eine Zeit vielleicht kurz wichtig waren, aber dann ja auch wieder nicht, so, weißt du?
Ich finde es halt verrückt, dass es während Corona vor allem man sich immer so gedacht hat, boah, wie wird das mal rezipiert in den Medien?
Ja.
Und das fängt jetzt schon an. Also es ist schon der zweite Film, ich weiß nicht, welcher davor dieses Jahr auch drüber gesprochen hat. Schon der zweite Film dieses Jahr, den ich gesehen habe, wo das Thema aufkommt. Mhm. Und ich bin immer wieder überrascht, weil kurz so, what the fuck? Weil es fühlt sich so zu sehr aus der Realität gegriffen an, weißt du?
Ja.
Also so, das ist so, wie wenn in einem Film über 9/11 gesprochen wird oder sowas. So ein Ereignis, wo du weißt, boah, fuck, das war ja, wirklich. Also du bist so, auf einmal bekommt das so eine Realität, was voll geil ist, im Sinne von, dass das macht den ganzen Film so haptischer, dass du in dem Moment merkst, hey, warte mal, das könnte ja in meiner Realität spielen. Dass du so diese distanzierte Bild, was du oft von New York hast und dann irgendwie da war 9/11 und du so, oh fuck, ja, das ist wahrscheinlich ein Schicksal, das auch in meiner Welt existieren kann.
Mhm.
Was das dadurch sehr gut funktioniert hat.
Ja.
Bei hier.
Lass uns nochmal kurz zurückgehen zu diesem großen Thema Look und Ästhetik.
Ja.
Ich habe da auch geschrieben, dass Zemeckis ganze Filmografie da irgendwie schon immer so ein Ding war und dass das so ein bisschen, vielleicht kommen wir jetzt auch zu dem Paradoxon des Films, was das angeht. Ich habe geschrieben, bin relativ stolz auf diese halb poetische Aussage in meiner Review. Zemeckis liebt dieses Spiel mit der Zukunft, gefüllt mit großer Vergangenheit. Also diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass es so spannend ist, man guckt diesen Film, der ist ganz neu, er ist von Robert Zemeckis und hat dadurch wieder diesen alten Charme, also auf eine Art zumindest, den eben diese 90er-Filme, sage ich mal, noch hatten und den jetzt irgendwie unsere Eltern uns sagen würden, ah ja, der war voll cool. Und wir sind zurück in dieser Ästhetik. Weil ich finde zum Beispiel, das, was du beschrieben hast, dass innerhalb des Frames eben dann so wird mal ein Rechteck gezogen und der greift dann schon die nächste Szene voraus, also dass das Bild so ausgeschnitten wird, hatte schon auch irgendwie hatte so einen Retro-Look. Also das sah nicht so aus, als wollten sie damit zeigen, boah, guck mal, was jetzt ganz modern ist, sondern das sieht nicht modern aus.
Nee.
Und da hatte ich fast ein bisschen, da dachte ich am Anfang noch, das machen sie halt auch ein bisschen ironisch, in Anführungszeichen leicht crappy. Jetzt kommen wir aber auch zur großen Schwäche des Films, denn tatsächlich ist im Look da einfach, ja, kann man zumindest drüber diskutieren, muss da jetzt alles so sein? Hätte man nicht Sachen anders lösen können? Und das ist halt so spannend an einem Filmemacher wie Robert Zemeckis, weil er will emotionale Geschichten, die immer irgendwie ein bisschen was mit Zeit oder mit einem besonderen Ort zu tun haben, auf eine nostalgische Weise erzählen, aber er hat auch immer Bock auf eine sehr moderne technische Spielerei, wo man ihm auch fast nachsagen kann, er ist immer ein bisschen zu früh. Also er ist zu früh dran, bevor das geil aussehen kann.
Ich finde aber nicht, dass es zu früh ist. Weil, ey, diese Woche kam das neue Videospiel zu Indiana Jones raus. Mhm. Und im Opening spielst du die Szene vom ersten Indiana Jones nach, wo du die vor der Kugel rennst und die Goldstatue austauscht mit dem Sack. Das sieht aus wie echt. Und das ist, wir sind an einem Punkt, wenn ich mir in einem Film auf großer Leinwand frag, warum sind diese ersten 5 Minuten von diesem Film, sehen die so aus, als hätte ich den schlechtesten PC der Welt und würde das Spiel anhauen?
Ja.
Warum sieht es so bei hier aus? Das kann ich dir nicht erklären. Wir sind in einer Zeit, wo Avatar über fast 3 Stunden das realistische CGI raushaut.
Oder Paddington.
Oder Paddington sieht ja super aus. Ist auch haptisch. Die Leute fast berühren ihn und sind mit ihm am Interagieren. Es sieht nicht scheiße aus, à la Gladiator, wo man merkt, dass er definitiv nicht gegen den Affen gekämpft hat. Und das ist halt irgendwie, das kann ich nicht verstehen, weil der Film hat ein Budget und du musst dann halt sagen, ey, wenn wir CGI wollen und wir sparen schon Geld, weil wir haben nur eine Location, wir haben unsere paar festen Schauspieler, fast keine Komparsinnen, dann bist du einfach freier und dann muss das Geld, ich habe es in meiner Review geschrieben, dann muss das Geld ans CGI-Department fließen. Ja. Dann muss was kommen. Und das muss dann funktionieren, weil, sorry, aber das sind jetzt auch nicht die krassesten Einstellungen gewesen. Also die Kamera ist ja trotzdem fix. Das heißt, du hast ja nicht mal eine bewegte Kamera, die du animieren müsstest. Du hast eine fixe Kamera. Du könntest vorne im Vordergrund sogar etwas Haptisches bauen und dann mit CGI drüberlegen, was teilweise gemacht wurde. Aber diese Meteor-Dino-Geschichte da am Anfang, Alter, sieht richtig scheiße aus.
Ja, man muss sich wirklich fragen, was da schief lief, weil du kannst ja, also es gibt ja nicht die Theorie, dass es Robert Zemeckis egal gewesen wäre, weil wenn man sich ein bisschen mit ihm als Regisseur beschäftigt, weiß man, es ist ihm überhaupt nicht egal, der hat da ja Bock drauf.
Und das sieht aber auch billig produziert aus, das ist das Problem. Es ist nicht, okay, wir sind noch vielleicht noch nicht so weit, sondern es ist einfach zum jetzigen Standpunkt von CGI sieht das billig aus. Und das ist schade.
Es ist super, super schade.
Weil es würde so verdammt gut aussehen. Und ich glaube, da könnte man, ich habe in meiner Review auch geschrieben, wenn du diesen Film Wes Anderson gegeben hättest, das Drehbuch, der hätte einiges geändert, dass das Set sich auseinanderbaut, wie bei irgendwie Poison oder so, bei diesem Kurzfilm, wo das Set einfach, der komplette Raum baut auseinander und dann laufen die neuen Schauspielerinnen rein zum Beispiel. Aber ich glaube, der hätte es geschafft, einfach ein besseres Set zu wählen für draußen. Weil du bist in einem Wald.
Genau, also eine Szene, die man jetzt vielleicht einfach symbolisch rausheben kann, wo ich mich so aufgeregt habe. Du hast diese Szene, wo diese Ära ist von eben Benjamin Franklin und da entsteht jetzt gerade im Prinzip
das
moderne Amerika sozusagen. Ja. Und da hast du ja, das Set ist, okay, dann ist da halt Wald, wo jetzt später die Straße ist. Und vorne ist ein Haus. Und du denkst dir, warum sieht der Wald jetzt so unglaublich künstlich aus? Nehmt doch einen echten.
Sogar also der Baum, der da links stand, war nicht echt.
Und das ist was, was du. Wald und mach da noch ein bisschen, also ich verstehe ja, vor allem wenn sie dann noch weiter zurückgehen, sie wollen, dass sich das verändert und dass es vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube Robert Zemeckis wollte, dass es ein bisschen künstlicher aussieht, der mochte das so, aber mach's doch so schön halbe-halbe, also nimm ein echtes Set, bau da so ein paar Sachen rein, auch der Vogel, der immer wieder kommt,
Und dann einfach dieser Lightscreen hinten könnte man ja machen, wenn dann im Hintergrund das Haus von Benjamin Franklin halt, das CGI ist okay, man sieht es nicht, weil es ist auch teilweise nicht im Fokus und sowas, ist ja auch fein. Ja. Aber ich finde gerade, dass du hast irgendwie deine 6 Sets und 5 davon oder 4 davon sind der gleiche Raum, der umgebaut wird. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da steht eine andere Couch drin oder so. Oder es ist eine andere Wandtäfelung und draußen ist sowieso CGI. Aber dieser Wald und der Wald, also der Wald bei Benjamin Franklins Era und der Wald, wo die Story des indigenen Volks erzählt wird, die beiden, die hätte man doch einfach, hätte man 2 Sets bauen können. Es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen als CGI und dann ist die CGI noch scheiße.
Ja, und gerade bei den Szenen mit den Leuten aus dem indigenen Volk, da hat es mir besonders wehgetan, weil der Look dann halt einfach, wenn man jetzt von unserem Anspruch ausgeht, bisschen Lächerlichkeit reinbringt, weil es unrealistisch ist.
Das Make-up war auch nicht
gut. Genau, und da dachte ich mir so, boah, das ist jetzt halt richtig schade, weil diese Szene sollte dich doch gerade nochmal packen. Also die kommt dann halt nach einer halben Stunde, bist du so, oh ja, krass, stimmt, so jetzt gehen sie noch weiter zurück oder jetzt gehen sie halt dahin. Und ist doch auch toll, wo du sagst, ja bravo, dass ihr immerhin auch, dass ihr das jetzt nicht rauslasst, wenn es hier ja auch ein bisschen um amerikanische Geschichte geht, so good move und macht das hier zu einem Ding. Und gleichzeitig bist du ein ganz kleines bisschen musst du fast schmunzeln, weil da sieht der Film wirklich auch, also die eine Szene, wo zum ersten Mal dieses Pärchen, also das indigene Pärchen, die sich da einfach, wo er ihr die Kette schenkt und sie sich dann einen Kuss geben, die sieht nicht gut aus.
Die sieht einfach Arsch aus. Also die sieht wirklich, also es ist nicht mal nur, die sieht nicht gut aus, sondern die sieht wirklich schlecht aus.
Ja.
Ich finde, diese Szenen sehen schlecht aus.
Ja.
Und wenn Apple TV es schafft, eine Doku, wie du sie über Tiere kennst, über Dinos zu machen, eine fünfteilige Serie ist das, die einfach aussieht, als wären es echte Tiere, das sind halt Dinos, Alter, da musst du musst das können.
Ja.
Das Geld musst du als Robert Zemeckis zusammenbringen können. Das kann ich mir nicht erklären.
Und dann frage ich mich halt langsam, weil es ist doch einfach unrealistisch, dass sie das nicht hinkriegen konnten, ob Robert Zemeckis es so wollte. Also ob er gesagt hat, hier, macht mal jetzt hier CGI-Department, macht mal euren Job, aber macht's bitte so.
Ja, oder er hat einen Knick in der Optik. Also eins von beiden muss es ja sein.
Ich weiß es nicht. Ich habe gerade geguckt, der Film hat ein geschätztes Budget von 45 bis 50 Millionen Dollar.
Ja, da gehen halt 10 Millionen schon für Schauspieler drauf.
Ja, aber es geht, also ich meine hier, was hatte Conclave an Budget?
20 Millionen.
So.
Ja, und 20 Millionen hat er auch im Westen nichts Neues.
Genau, und die, also bei Conclave, klar, ist jetzt CGI-mäßig nicht so viel am Start, aber also hier, du hast 45 bis 50 Millionen und ich glaube, wenn Robert Zemeckis anklopft und sagt, hey, ich bin der Typ, der Forrest Gump, Zurück in die Zukunft und Cast Away gemacht hat, dann sagen die Studios ja nicht, oh, dir geben wir mal nur 3 Euro. So, der kann ja damit aufwarten, dass er eine beeindruckende Filmografie hat. Und da eben, also um da jetzt wirklich realistische Argumente zu finden, warum der Film nicht die Mittel hatte, also Mittel jetzt einerseits im finanziellen, andererseits im technischen Sinne oder halt haben sie da die richtigen Leute geholt.
Ja, das ist auch die Frage.
Das darf ja nicht die Diskussion sein. Nee, sondern du musst dich echt fragen, haben sie da eine Stilentscheidung gewählt, die jetzt unverständlich ist?
Ich weiß es nicht. Das ist aus wie Polar Express oder was?
I don't know.
Also Polar Express, da bin ich voll bei dir. Okay, da wollte er zu viel und das hat halt nicht so geklappt.
Ja.
Motion Tracking.
Genau, die waren einfach noch nicht so weit.
Aber sieht einfach nicht gut aus.
Ja.
Und das muss man vielleicht noch sagen, was aber beim CGI tatsächlich meiner Meinung nach funktioniert, ist die Verjüngungssoftware bei Robin Wright und bei Tom Hanks.
Das hat funktioniert.
Das funktioniert.
Ja.
Das sieht nicht aus wie bei Indiana Jones. Also nicht beim Spiel, sondern beim fünften Teil jetzt im Kino. Hast du den gesehen?
Nee.
Ja, sieht halt scheiße aus, ne? Also Harrison Ford sieht nicht gut aus. Als Junge.
Ja.
Nicht, weil der Junge nicht gut aussieht, sondern weil die CGI einfach scheiße ist.
Vielleicht haben sie halt auch das ist jetzt vielleicht der Erklärungsansatz, vielleicht haben sie so viel Geld da reingeballert und waren dann, also vielleicht haben sie halt echt gesagt, Leute, wir schaffen nur eins so richtig geil und dann hat Robert Zemeckis gesagt, ja, dann mach die Verjüngung geil.
Ja, aber das
geil.
Ist doch dann auch nicht mehr der künstlerische Anspruch, oder?
Nee.
Also ich finde es, wenn du dann sagst, ich schaffe aber nur die eine Hälfte von meinem Bild fertig.
Klar.
Dann lass es einfach.
Und vor allem ich finde, man kann das wirklich gar nicht zu großspurig sagen, dieser Film hätte das Potenzial, ein absoluter Meilenstein in der Filmgeschichte zu sein. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, Robert Zemeckis macht so einen Film, den auch noch nie jemand so gemacht hat, über halt so einen Ort und da vergehen die Zeiten und die Charaktere und das wird alles ganz emotional und zusätzlich sieht der Film dann arschgeil aus, sodass sich ja Leute im Kino denken, boah, das geht jetzt. Also, dass du, egal ob du ein Fan davon bist oder nicht, ich meine, ich bin auch jemand, der oft sagt, boah, brauche ich das jetzt unbedingt, dass ich jetzt weiß, ab jetzt können SchauspielerInnen einfach irgendwie hier verjüngt oder veraltert werden.
Ja.
Aber lassen wir die ganze Diskussion mal weg und sagen einfach nur, was ein Fortschritt. Dann hätte dieser Film doch, wenn der jetzt ein Meisterwerk geworden wäre, was er geworden wäre, hätte man das CGI geil gemacht, dann wäre das doch eine Legende geworden. Also so, boah, das war der Film, der 2024 rauskam, wo dann alle gesagt haben, Alter, jetzt kann man hier wirklich, weißt du, SchauspielerInnen älter und jünger machen und das CGI sieht oberkrass aus und dann können die hier zurück zu den Dinos. Und das hätte dann eine Diskussion ausgelöst, wo Leute bestimmt auch gesagt hätten, boah, das ist ja irgendwie auch scheiße. Aber nevermind. Auf jeden Fall habe ich halt auch in meiner Review geschrieben, wie jammerschade, einfach nur für diesen Film. Weil ich habe dann gesagt, hätte man hier etwas mehr Konsequenz, Liebe zum Detail und Budget an den richtigen Stellen reingesteckt, hätte es ein Meisterwerk in der langen, wundervollen Filmografie des innovativen Regisseurs werden können.
Und ja, das Drehbuch ist richtig gut. Also das Drehbuch ist der Hammer, aber die Umsetzung hat es leider
irgendwie und wenn nicht du jetzt, ganz wenn du jetzt in 5 Jahren dir eine Liste anguckst, die besten Robert Zemeckis-Filme, also halt alle so gelistet, dann wird der Film halt, ja, bestenfalls mal so auf einer 6 landen, bestenfalls.
Ja, ich glaube, ich werde wahrscheinlich, bin ich ehrlich, in einem Jahr werde ich vergessen haben, dass ich den Film geschaut habe.
Und das ist ultra schade. Weil, ich meine, jetzt haben wir auch ganz schön drüber hergezogen. Am Anfang haben wir noch beide gesagt, der Film ist schön.
Der ist auch schön, also, aber das ist ja das Drehbuch
vor. Genau, also wir regen uns, das ist, glaube ich, wichtig für euch da draußen, wir regen uns gerade so auf, weil ja noch viel mehr drin gewesen wäre und weil wir es dem Film gegönnt hätten. Der ist trotzdem super schön zu sehen. Also ich habe ja auch wahnsinnig viel Gutes jetzt drüber gesagt und ja. Du auch. Der macht Spaß, der macht Freude und der berührt auch. Schauspiel ist affengeil und diese Hook durch diese Geschichten macht so Bock. Aber genau, dann ist man halt am Ende umso trauriger um den Film, dass er an ein paar Stellen einfach nicht delivered. Und das ist schwierig.
Ja. Ja.
Gut, machen wir mal langsam einen Punkt hier. Hier. Hast du gemerkt? Boah. Also ich würde trotzdem sagen, schaut ihn euch an. Es ist eine interessante Kinoerfahrung. Und das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben es, glaube ich, beide untergebracht. An Weihnachten funktioniert er auch toll.
Ja, es kommt heute irgendwie fünfmal im Film, wird Weihnachten gefeiert.
Ja, und oder halt generell das Familiäre, also einfach schon der ganze Style.
Auch diese Thanksgiving-Zusammenkommen und so, das hat schon was.
Das hat schon richtig was. Also die wussten schon, warum die den jetzt ausbringen.
Ja.
Das ist ein good call. So, Thomas, ich habe mir die Outrun noch angeguckt.
Yeah.
Alle, die letzte Folge gehört haben, haben live mitgehört, wie Thomas sich hier den Mund fusselig gelobt hat über diesen Film. Und ja, natürlich für mich dann immer spannend im Raum steht, okay, wenn jemand einen Film so krass lobt, ne, also believe the hype or don't. Und dann bin ich reingegangen, so schnell ich konnte. Und uff, was für ein Brett, was für ein absolutes Brett. Ich glaube, wir müssen nicht mehr groß ausholen. Du hast letzte Woche ja schon alles vorgestellt, was an diesem Film gut ist. Ich will einmal nur den ganz dicken Textmarker rausholen und alles, was du gesagt hast, nochmal fett markieren.
Das freut mich.
Saoirse Ronan, Halleluja. Das ist Schauspiel aus, wie sagt man, es gibt doch manchmal die böse Aussage, so das ist das Schauspiel aus dem siebten Kreis der Hölle. Was ist das Gegenteil davon?
Wolke 7 vielleicht.
Von Wolke 7 aus dem
Cloud 9.
Aus dem 15. Ring des Himmels, den ich jetzt gerade erfinde. Saoirse Ronan, der Wahnsinn. Auch eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, dass mich diese Geschichte rund um den Struggle mit Alkohol, ja, so allgemein würde ich stehen lassen, dass mich das sehr berührt. Ich habe viermal, glaube ich, geweint oder fast geweint und das ist wahrscheinlich der absolute Highscore für einen Film. Ich würde sagen, um hier irgendwas zu kritisieren, weil ich habe ihm dann ja 4,5 von 5 Sternen gegeben, er war mir vielleicht doch auch so 10 Minuten zu lang. Also es gab so ein paar Minuten, wo ich mir dachte, ja, okay, jetzt hat sich so ganz kurz lang angefühlt.
Ich habe ihn ja die Woche auch nochmal gesehen. Ich muss sagen, die letzte Szene ist vor allem unnötig, finde ich.
Ja.
Die allerletzte Szene.
Bei mir war es, glaube ich, so 15 Minuten vor Ende, wo ich dachte, wir spüren doch jetzt, dass jetzt dieser Film gleich durch ist, jetzt könnte man es auch irgendwie konsequenter machen, aber das ist jetzt auch wirklich ein Mini-Kritikpunkt, den man da reinbringen kann, muss man aber nicht, alles in allem ist es halt einfach eine Riesenempfehlung, es ist wunderschön, die Regie ist großartig, die Sets sind geil, das Voice-Over ist so unglaublich berührend, also diese ganzen Folklore-Anteile oder auch einfach, wenn sie so wissenschaftlich über Dinge spricht, also und diese, dass sie das so kontern, also dass immer wieder das Voice-Over so eine sehr neutrale und einfach so was Erklärendes hat.
Man weiß auch immer, wann es kommt, finde ich.
Also
es wird so gut introduced.
Und dann die Story ja aber hoch emotional und überhaupt nicht vernünftig und also überhaupt nicht, ne, wo ja gezeigt wird, wie ein Mensch ja eben nicht mehr vernünftige Sachen tut, sondern sich selbst und sein Umfeld hochgradig verletzt und in Schwierigkeiten bringt. Und es gibt eine Szene, die will ich nur andeuten und euch dann damit zurücklassen im Kino, wo Saoirse Ronans Charakter nochmal ein kleines Problem hat und in eine kleine Krise kommt und mit ihrer Mutter interagiert im Haus und die Mutter ihr hilft und sie ins Bett bringt. Das ist der absolute Wahnsinn. Mich hat es komplett zerfetzt emotional. Also die Art, wie die Mutter bei ihrem Mutterinstinkt bleibt und sich nicht von ihr quasi beleidigen lässt oder sich nicht locken lässt, sondern konsequent dabei bleibt, meine Tochter ist krank. Ich muss ihr helfen, ich mache mir Sorgen um sie und das wird in dieser Szene so ausgereizt und mich hat es wirklich, ich habe wirklich so, weißt du, den Kopf runtergenommen und so die Hände in die Augen und also es war so ein richtiger Ausbruch. Jetzt nicht nur so, ich gucke auf den Bildschirm und es wird ein bisschen, ich werde ein bisschen, sondern also mich holt es auch jetzt gleich wieder.
Das ist eine krasse Szene.
Ich weine hier gleich im Podcast. Ja, wirklich krass, das wollte ich mal kurz rausheben. Ja, fertig, The Outrun, absoluter Hammer. Jetzt aber dazu. Jetzt kamen die Golden Globes-Nominierungen raus, Thomas, die ja immer so ein bisschen auch schon als Schablone genommen werden für die dann später rauskommenden Oscar-Nominierungen.
Obwohl sie auch immer ein bisschen goofy sind mit ihren komischen Kategorien.
Absolut. Man muss dazu sagen, die Golden Globes teilen ja auf, die nominieren ja quasi zwei Felder für die großen Sachen, also für Schauspiel und Film. Sie machen immer Drama und dann und Comedy or Musical. Auf jeden Fall wird aber trotzdem halt immer das als Maßstab genommen, weil es sich über die Jahre gezeigt hat, dass vor allem dann in der Drama-Kategorie die Oscars meistens, ich würde mal sagen, 80% auch nominieren. Dann gibt es zum Beispiel so eine Überraschung, die nominieren den und die nicht und die nominieren die und die nicht. Aber alles in allem ist es doch oft sehr deckungsgleich. Und jetzt kommt der Downer. Die Outrun wurde komplett übersehen, ne? Von den Golden Globes. Gar nichts. Nominierung. Und ich finde, man kann es bei vielen schon, also mich würde vieles stören, aber vor allem, dass Saoirse Ronan nicht für ihr Schauspiel nominiert wird, ist fast schon, finde ich, ein kleiner Film-Nerd-Skandal.
Finde ich auch, ehrlich gesagt, scheiße, ja.
Ja, wie hast du das aufgenommen und was glaubst du? Ich habe dich ja noch letzte Woche gefragt, ich hatte einfach so ein Gefühl, dass das passieren könnte und du meintest so, nee, wird schon passen. Und glaubst du jetzt, dass die Oscars tatsächlich, also bist du jetzt schon sicher, dass sie einfach keine
Recognition kriegen? Nee, ich bin halt einfach ein sehr hoffnungsvoller Mensch. Hoffe ich, dass sie zur Vernunft zurückkehren werden.
Was glaubst du, warum sie der ganze Film nicht bei den Golden Globes?
Ich glaube, es ist immer, wenn dann eine Vergleichssituation, das heißt, es wird halt verglichen mit anderen Personen, die in der Kategorie nominiert werden. Mhm. Oder? Denke ich.
Ja.
Also klar. Du hast sozusagen irgendwie deine Top 10, sagen wir, und du musst dann halt 5 nominieren, dann nimmst du halt die Top 5. Aber es ist eher so die Frage, ob sie es halt einfach nicht auf dem Radar hatten. Und da hast du gestern auch schon gemeint, ja, aber die Foreign Press muss es auf dem Radar haben.
Das hätte ja, das ist gerade wie die Diskussion mit, dass bei Here das CGI scheiße ist. Das hat gefälligst gut zu sein. Ja, und die Hollywood Foreign Press hat diesen Film auf dem Schirm zu haben. Also ja, das kann ja nicht sein.
Ich finde es auch schade für Nora Finkscheid zum Beispiel.
Total.
Weil das ist natürlich, finde ich, ein sehr gut adaptiertes Drehbuch. Und das sollte man eigentlich schon auch honoren. Zumindest mit einer Nominierung.
Ich lese mal kurz vor. Best Motion Picture Drama, wo es ja zum Beispiel auch drin sein könnte. A Complete Unknown, die Bob Dylan Story, die wir noch nicht gesehen haben. Conclave, Nickel Boys, September 5th, The Brutalist und Dune Part 2. Und da müsste ich jetzt halt sagen, ja, ich verstehe ja, dass man Dune Part 2 ehren will, hat er auch verdient, es ist ein krasser Look, es ist, also ja, Dune Part 2 ist ein super Film.
Das ist auch eine typische Nominierung.
Aber nominiert den doch irgendwie auf den technischen Ebenen und keine Ahnung, ja, es ist super schwer zu vergleichen, also es sind ja zwei absolut unterschiedliche Filme.
Das ist aber auch eine typische Golden Globe Nominierung, Domi.
Ja,
also stimmt, das ist sowas von Golden Globe, dass du Dune 2 als Best Drama Picture in die Nominierung haust, finde ich, ist Golden Globe as fuck.
Und dann, jetzt kommen wir noch zu den Saoirse Ronan-Problemstellen. Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture Drama. Das wäre ihre Kategorie. Haben wir Angelina Jolie für Maria, habe ich noch nicht gesehen. Fernanda Torres für I'm Still Here, habe ich auch noch nicht gesehen. Kate Winslet für Lee. Nicole Kidman für Baby Girl. Pamela Anderson, The Last Showgirl. Und Tilda Swinton, The Room Next Door. So, schwierig, aber Kate Winslet in Lee und Tilda Swinton in The Room Next Door. Das sind zwei großartige Schauspielerinnen. Wo mir aber niemand erzählen kann, dass das jetzt so ihre krassesten Leistungen waren. Überhaupt nicht.
Finde ich also auch nicht.
Kate Winslet ist super in Lee und Tilda Swinton ist immer noch Tilda Swinton. Ich habe The Room Next Door ja leider immer noch nicht gesehen.
Ja.
Du hast ihn gesehen und meintest, naja, das war auch
sehr gut gespielt,
unterschiedlich
aber
gespielt.
Ich finde jetzt nicht, dass das jetzt dann unbedingt ein Award sein muss.
So, und zwei davon habe ich auch noch nicht gesehen, aber bei den beiden würde ich doch schon sagen, Leute, nee. Also was Saoirse Ronan da macht, ist der Peak ihrer Karriere. Und Saoirse Ronan ist ja auch eine
Unbekannte.
Ne? So. Ja. Und die dann nicht so nominieren. Und dafür halt Kate Winslet, die es auch wirklich nicht mehr nötig hat. Und Tilda Swinton, gut, so die beide nicht bahnbrechend in ihrem Film waren. Finde ich einfach krass.
Ja.
Was man natürlich zu all dem sagen kann und vielleicht muss, ist, hey, warum regt man sich jetzt so auf? Es sind halt am Ende einfach Preise und am Ende wird da gerade Kunst verglichen. Und ich muss immer wieder dran denken, ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, George Clooney hat mal einen Oscar gekriegt für The Descendants oder so, wie der hieß. Das war so ein Film mit, und ich weiß gar nicht, für was er es gewonnen hat. Ich glaube nicht für Schauspiel, sondern für was anderes.
Ja.
Und dann ist er auf die Bühne gekommen und hat so wunderbar bescheiden gesagt, so ja, danke für die Ehre. Und dann sagt er sowas wie, ich bin jetzt schon so lange in diesem Business und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man denn Kunst vergleicht. Und er macht damit, und er sagt es aber auch ganz unjudgy, also jetzt nicht super provokant, aber er macht natürlich eine wichtige Diskussion auf, so Leute, warum machen wir das überhaupt? Das ist halt Kunst und Kunst reagiert mit demjenigen, der sie sich anguckt. So, und dann kann man natürlich die Radikalaussage machen, ja, scheiß doch einfach drauf, wenn du einen guten Film gesehen hast und der hat dich berührt, kann dir ja egal sein, ob der einen Preis gewinnt.
Ja.
So. Das sei mal gesagt, trotzdem finde ich schon, dass man sich zu guter Recht irgendwie dann aufregen kann, wenn man sehr in dieser Szene drin ist oder sich halt sehr für Filme begeistert. Weil ich denke mir dann, ja, grundsätzlich will ich auch immer wieder zurückkehren zu dieser Perspektive. Es ist ja auch irgendwie egal. So, ich werde, das wird für immer jetzt geil sein, dass Saoirse Ronan diese Rolle gespielt hat. Aber ich denke mir, wenn es halt schon so ist, also wenn dieses Game schon existiert, dann will ich halt, dann ist es eher so ein Gerechtigkeitsdrang. Und dann ist es natürlich schwierig, ich will ja niemandem die Nominierung absprechen. Also weißt du, wenn halt jemand geehrt wird, weil viele KritikerInnen sagen, hey, das hat die richtig toll gemacht, dann will ich auch nicht der Typ sein, der sagt, Kate Winslet sollte aber nicht nominiert werden. Aber es ist halt dieses Ding, wenn du eine Performance gesehen hast, wo du dir einfach sicher bist, so, du bist jetzt auch nicht völlig ahnungslos bei Filmen, das war jetzt ultra krass, dann möchtest du das ja auch irgendwie gewertschätzt haben von dieser Szene.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Problem. Es ist jetzt nicht, dass wir beide so überzeugt werden, ja, Preise sind mega wichtig und es ist wichtig, wer den Oscar gewinnt. Am Ende ist scheißegal.
Obwohl das natürlich auch eine gewisse Ambition schafft, finde ich.
Auch,
natürlich gibt's so Filme, die dann extra auf den Oscar abzielen. Aber ich finde trotzdem, dass dadurch, dass man weiß, man könnte was damit gewinnen, herrscht schon eine bestimmte Motivation in manchen Hinsichten.
Das bringt natürlich auch große Probleme mit sich und Skandale, wie wir jetzt ja gerade auch wieder lernen, dass Harvey Weinstein, der alte Arsch, nun anscheinend ja auch bewiesenermaßen sich in Oscar-Diskussionen reingecheatet hat. Ja. Also, dass der halt Leute ja basically bestochen hat, dass die Filme, die er produziert hat, dann zumindest nominiert werden, um ja dadurch mehr Werbung zu kriegen, weil es gibt ja nichts Besseres, gerade noch in Zeiten von Fernsehen, als dann ProSieben einen Film ankündigt, der am Freitag läuft und dann heißt es halt dreimal Oscar-prämierte blablabla, Oscar-Preisträger blablabla, dann bist du halt so, oh, der Film hat 4 Oscars gewonnen. So, und das ist natürlich auch, ganz, ganz schwierig, also dass diese Idee von, ja, wir haben jetzt Preise für Kunstwerke, jetzt werden natürlich auch alle, jetzt wird es halt auch zu einem Marktinteresse, dass ein Film den Oscar gewinnen will oder dass eine Schauspielerin ja auch zu Recht sagen kann, hey, ich bin ehrgeizig und ich möchte irgendwann einen Oscar haben. Klar, kann ich ja niemandem verübeln. Weiß nicht, ob Saoirse Ronan so drauf ist. Auf jeden Fall kommen wir zurück. Es ist halt einfach jetzt aus Film-Fansicht, aus der Sicht eines Menschen, der einfach eine riesen Leidenschaft für Filme hat, geht es, glaube ich, eher um diesen Gerechtigkeitsgedanken von, ey, die hat es so krass gemacht und ich will, dass die jetzt dafür die Anerkennung kriegt. Und es kann doch nicht sein, dass da irgendwie so eine große Hollywood-Instanz 80.000 Leute nominiert bei ihrem viel zu großen Preis und sie nicht dabei ist. So.
Aber wir werden nächste Woche schlauer sein, denn nächste Woche, wenn wir aufnehmen, ist die Shortlist für die Oscars raus. Dann wissen wir zumindest, ob sie theoretisch nominiert ist.
Ja.
Und dann geht's noch 2 Wochen, dann haben wir schon die Golden Globes.
So ist es.
Und dann wissen wir Bescheid.
Ja. Machen wir eigentlich eine Weihnachtsfolge nächste Woche?
Ich denke schon, oder?
Was machen wir denn da? Wir können jetzt ja mal kurz laut denken und die Leute können ja auch ein bisschen kommentieren. Wir könnten einerseits sowas machen wie die besten Weihnachtsfilme, das ist natürlich ein Classic.
Mhm.
So, wir stellen so unsere eigene Top 5 auf.
Ja, die besten Weihnachtsfilme, die wir bis jetzt gesehen haben.
Ja. Oder wir könnten halt auch so, wir können da ein bisschen outside the box gehen und sagen, okay, wir nehmen die besten underrateden Weihnachtsfilme, also Filme, die vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind.
Ja, oder die gar offiziell gar keine Weihnachtsfilme sind, aber irgendwie trotzdem dieses Weihnachtsfeeling machen.
Auch ein good point.
Fände ich cool.
Oder es ist halt schon Zeit, wobei das können wir ja vielleicht noch mal kurz vorm Jahresende machen, halt wirklich einfach unsere, also unabhängig von Weihnachten, unsere Top-Listen zu machen.
Also würde ich die Woche drauf machen.
Ja, also ihr draußen, ihr habt uns jetzt ja gerade laut denken gehört, schreibt uns doch einfach, was ihr geil findet. Ich glaube, wir haben da jetzt noch nicht die stärkste Meinung dazu.
Ja.
Und wenn ihr sagt, ihr hättet am meisten Bock auf macht mal Filme, die eigentlich gar keine Weihnachtsfilme sind und rankt die im Weihnachtsranking, dann machen wir das. Das wäre doch eine ganz nette Idee. Ansonsten dürfen wir aber nicht vergessen, es ist ja weiterhin High Times für Kino.
Ja.
Und es kommen weiterhin richtig geile Sachen raus. Wobei ich finde, im Januar wird es nochmal richtig krass. Also es ist ein deutsches Ding, dass bei uns dann halt die Filme rauskommen, die in den USA jetzt gerade rauskamen oder im November schon. Also Januar wird auch nochmal richtig heftig. Vielleicht haben wir da jetzt zum Ende des Jahres ein bisschen Luft, um da in die Retrospektive zu gehen.
Und natürlich die Hood-Filme werden noch besprochen.
Die Hood-Filme kommen auch noch, das haben wir nicht vergessen.
Das werden wir irgendwann noch hinkriegen.
So viele schöne Filme zu sehen, Thomas.
Mhm.
Jetzt ist ja aber auch erstmal meine große Hausaufgabe Paddington 2, weil lange kann ich das hier nicht in der Luft hängen lassen.
Ja, hast du aber die richtige Zeit jetzt.
Ja, absolut.
Die Weihnachtszeit für Paddington 2, wow.
Paddington 2 wird gemacht, Leute. Und dann gibt es keine Paddington. Ab dann ist ja Ruhe, weißt du, ist auch schade.
Ich habe ihn das letzte Mal gesehen in der Nacht auf den 24. Dezember 2023.
Wow.
Ja.
Das hast du hier schön gemerkt.
Ja, der lief im Fernsehen und es war in einem Hotelzimmer und ich kam so von einem Konzert zurück und mach den Fernseher an und dann sehe ich ihn. Und ich so, oh mein Gott, es ist Paddington Toulouse, wir haben unseren Bären.
Oh, ich hatte letztes Jahr so eine richtig tolle Experience. Ich musste arbeiten am 25. im Kino. Mhm. Das heißt, ich war am 24. zu Hause bei meiner Familie und bin dann am 25. wieder hergekommen und war dann halt allein hier in meiner WG, weil alle waren halt weg. Und dann habe ich mir natürlich richtig schön Home Alone, also Kevin allein zu Hause, angeguckt. Schön. Und ich fand's so geil. Weißt du, ich sitze da in meinem WG-Wohnzimmer, Küche, whatever, schmeiß mir den Beamer an und guck Kevin allein zu Hause, alleine in meinem, so in meiner eigenen Bude.
Du hast
Bude,
es richtig sozusagen gefühlt.
Ne? Ich hab's so gefühlt. Oh, das war so schön. Ja, das kann ich jedem nur empfehlen. Also ich will euch jetzt nicht empfehlen, Weihnachten alleine zu verbringen, aber wenn das mal irgendwann passiert, dann macht's euch schön. Weißt du, wenn ihr, keine Ahnung, krank seid an Weihnachten und ihr müsst euch hier quarantänisieren oder ihr seid auf irgendeiner komischen Reise, so dann gönnt es euch, kauft euch einen geilen Snack, guckt euch Kevin allein zu Hause an.
Was wäre denn dein To-Go-Snack für ein Kevin allein zu Hause Watching? Vor allem den ersten und den zweiten, finde ich. Finde Kevin allein New York auch sehr gut.
Boah, das wäre so ein Abend, wo ich sogar mal zur Schokolade greife. Ich mag
aber mehr zu so einem Lebkuchen dann auch oder mehr zu so einem normalen, traditionellen Schokoladending.
Oh, das Allergeilste wäre natürlich, du bist am Tag davor eben bei Mutti gewesen und Mutti hat Weihnachtsplätzchen gebacken und dir eine Box mitgegeben für deinen Alleinabend. Und ja, dann ich glaube, so war, ich habe letztes Mal tatsächlich Plätzchen gegessen.
Diese kleinen, durchsichtigen Tüten mit Sternen drauf oder so.
Ja. So. Aber eigentlich bin ich so der Typ Chips und salzige Snacks oder halt Popcorn und ich bin absolut kein Schokoladenmensch. Aber so, an so einem Abend, 25. Dezember, alleine auf dem Sofa, Kevin allein zu Hause, da habe ich mir so richtig schön Schokolade rein.
Aber wie weiß auch nicht, warum. Was würdest du denn so für Weihnachtsplätzchen dann, was ist dein Favorite?
Zimtsterne. Absolut.
Echt?
Meilenweit im Abstand.
Boah, bei mir ist Engelsaugen, glaube ich.
Was ist Engelsauge?
Das sind diese Blobs aus Teig, wo dann so reingedrückt wird und dann kommt oben so ein fetter Klecks Marmelade rein.
Warte mal, aber ist es das, was ja dann am Ende aussieht wie so ein Doppeldecker?
Nee, das sind die Hilderbrötle.
Ja, genau. Ich finde auch, dass die Hilderbrötchen heißen.
Hilderbrötchen sind gut, aber das sind die nicht.
Ja.
Engelsaugen haben nur eine Schicht. Wie ein Klopp aus, wie ein Bauband.
Ah, jetzt.
Und dann kommt oben so rein und dann kommt da die Marmelade rein. Boah. Und die sind so klein. Und Vanillekipferl finde ich auch crazy. Ja.
Das finde ich aber übrigens eine wichtige Community-Frage. Ich frage euch jetzt alle, die das hören, wie heißen Hilderbrötchen bei euch?
Weil Hilderbrötle.
Hilderbrötle. Weil Hilderbrötle ist definitiv kein geschützter, also kein klarer Begriff.
Geschützt, also, einfach so geografisch wie Parmigiano
Reggiano oder geschützt. So. Geografisch geschützt.
Hilderbrötle.
Also um das klar zu machen, wir meinen das Weihnachtsplätzchen, das am Ende wie so ein Doppeldecker aussieht.
Genau,
es
ist eine normale Schicht und dann kommt eine ausgestochene Schicht obendrauf, wie ein Ring, und in die Mitte kommt dann Marmelade.
Genau, in der Mitte ist, also wenn du von oben drauf guckst, ist einfach ein Loch in der Mitte mit Marmelade, und wenn du sie von der Seite anguckst, ist halt so ein Doppeldecker.
Und die Marmelade hat auch so eine ganz bestimmte Konsistenz.
Ja, die
auch,
muss so ganz,
die ist so ein bisschen fest, so Gelee.
Ja.
Wie so ein.
Die muss so ein bisschen gummiartig sein, ne?
Ja, wie so ein Gummibärchen.
Wie so ein weiches Gummibärchen.
Was sich so abbeißen lässt.
Ja.
Boah.
Boah.
Ich freue mich jetzt nächste Woche auf die Hilderbrötle.
Also Leute, sagt uns bitte, wie Hilderbrötle bei euch heißen. Wir wollen das nächste Woche wieder aufgreifen. Ey, lasst uns nächste Woche vielleicht auch ein paar Plätzchen snacken. Dann haben wir noch ein bisschen ASMR.
Können wir eigentlich machen. Ein bisschen ganz Muckbang.
Wir dürfen nur mit vollem Mund reden. Finde ich eine tolle Folge.
Ja, finde ich super.
Ja, überlegt euch mal was da draußen für unsere Goofiness. Nur mit vollem Mund reden, finde ich auch wirklich ein tolles Konzept.
Nur mit vollem Mund reden.
Wirklich
der Muckbang-Podcast.
Ja, dann wird es halt noch schlimmer für dich. Es hat uns ja eine Person, die zuhört, hat uns rückgemeldet, dass wenn man unseren Podcast irgendwie in einem Auto anhört mit einer sehr mumpfigen Anlage, dann versteht man Thomas
dann nicht. Dann versteht man mich nicht mehr.
Weil er so eine tiefe Stimme hat.
Ich gehe im Bass unter.
Ja, aber das Problem ist, wenn ich dir da die Tiefen rausklaue, dann klingst du ja scheiße.
Also dann höre ich mal anders, würde ich in welchem Telefon, ne?
Ich so, hi.
Ja, hört sich an, welchem Telefon, ne?
Ja, ganz schlimm.
Das können wir mal probieren. Hören wir anders, wenn wir telefonieren.
Oh, das wäre auch toll.
Heute sind wir remote im Podcast.
Thomas ist in Peru und sucht Paddington.
Paddington Urs.
Okay, Leute, ich glaube, wir haben nichts Wichtiges mehr zu sagen. Gebt uns gern Feedback, was ihr in der Weihnachtsfolge nächste Woche hören wollt. Ansonsten ganz viel Spaß bei Here von Robert Zemeckis. Guckt euch unbedingt die Outrun an. Der läuft auch noch eine Weile.
Und Paddington
2. Und natürlich Paddington 1 und 2, wo auch immer.
Auch als Vorbereitung für Paddington in Peru dann.
Absolut, absolut. Leute, ich glaube, das war's. Es hat ultra viel Spaß gemacht, Thomas, wie immer.
Ja,
es ist meine große Freude. Ich werde langsam rührselig, es ist Weihnachtszeit. Toll war's.
Vielleicht gibt's nächste Woche auch ein Geschenk. Aber es darfst du nicht aufmachen.
Ja,
schwierig. Obwohl, ja doch.
Schwierig.
Vielleicht doch.
Whatever, Leute. Thomas, finale, letzte Worte. Finale? Finale und letzte heißt das gleiche.
Finale, letzte Worte.
Was wollte ich gerade sagen? Wie nennt man das? Letzte große Worte?
Berühmte
letzte Worte. Sorry, Leute. Gebotschtes Ende. Berühmte letzte Worte, Thomas.
Man muss jederzeit ein Marmeladensandwich im Hut haben.
Und damit sagen wir
bis bald im Kino.
Bis bald im Kino.